Ja, guten Morgen. Es ist Silvester. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Blick auf Jesus bzw. Rückblick auf Jesus und Ausblick auf Jesus. Wir haben ein neues Jahr, wir haben noch kein neues Jahr, wir haben morgen ein neues Jahr. Das alte Jahr geht zu Ende und irgendwie ist es ganz natürlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, was war denn im letzten Jahr. Ich habe mich sehr gefreut über die Zeugnisse, auch gleich haben wir noch ein Zeugnis, aber auch schon in den Gebeten und in den Zeugnissen haben wir gehört, wie unterschiedlich wir auch als Christen Gott erleben und erlebt haben. Ja, dieser kindliche Glaube, das kindliche Vertrauen und dann aber auch, wie Gott durch schwere Zeiten trägt. Halleluja, dass wir Gott erleben. Silvester ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ja irgendwie so ein christlicher Feiertag, der mit einer bestimmten Aufgabe oder etwas gefüllt ist, woran wir denken. Und doch ist es ein Feiertag, wo ich jetzt auch merke, wo wir heute Gottesdienst haben, der sehr viel Sinn macht. Oder es ist kein Feiertag im eigentlichen Sinne, aber so ein Tag, wo das Alte vorbeigeht und Neues kommt. Und das ist immer so, aber an diesem Jahreswechsel wird uns das ganz besonders bewusst, wie die Zeit weitergeht und auch wie Altes hinter uns lassen. Heute in der Predigt soll es weniger um was jetzt Hochtheologisches gehen. Ich werde jetzt auch nicht einen Bibeltext oder so groß auslegen, sondern ich möchte einfach mal mit euch den Tag und den Gottesdienst und die Zeit auch nutzen, um zu reflektieren. Ja, Reflexion ist ein Nachdenken über das, was war, auch ein Nachsinnen. Ich mag dieses Wort, weil es irgendwie so nach dem Sinn fragt von dem, was war und was ist. Ein Prüfen, ein Vergleichen von dem vielleicht, was wir erwartet haben, was wir uns mal vorgenommen haben am Anfang des Jahres und was wir ja jetzt im Rückblick sehen. Reflexion ist auch, wo wir an unsere eigenen Grenzen stoßen und wo wir Negatives und Positives bedenken. Ich weiß nicht, ob du das generell tust, reflektieren, ja, ob du sagen würdest oder ob andere über dich sagen würden, du bist ein reflektierter Mensch. Aber so beim Nachdenken ist mir aufgefallen, auch in der Bibel gibt es eigentlich Reflexion, also es gibt dieses Wort jetzt nicht, aber auch da geht es immer wieder darum, nachzudenken, nachzusinnen, mit Gott, über Gott. Ich denke an David, der in Psalm 139, diesem bekannten Psalm, dann am Ende betet, zeige mir, also er redet zu Gott, zeige mir Gott, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ja, also hier im Gebet ganz klar dieses Prüfen und Reflektieren. Was mache ich? Wie lebe ich? Gott, ist es gut? Wenn nicht, dann zeig es mir. Irgendwie denke ich eigentlich, wenn wir als Christen auch regelmäßig beten und im Gebet ist die gehört ja laut Jesus immer dazu, auch um Vergebung zu bitten, gehört Dank dazu. Das ist auch nichts anderes irgendwie als Reflexion. Ja, oder beim Bibellesen hält Gott uns einen Spiegel vor, ist auch, es steht so das Wort Reflektieren drin, ja. Und wir sind aufgerufen, alles zu prüfen, als Christen das Gute zu behalten. Und irgendwo denke ich auch, ist es eigentlich in unserem Menschen, in unserem Menschsein veranlagt, dass wir unseren Verstand gebrauchen, um zu reflektieren. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, wir leben in so einer schnellen Zeit. In unserer schnellen Zeit geht dieses Reflektieren auch sehr schnell verloren. Und vielleicht wäre es manchmal gut, wenn wir öfter uns mal Zeit dafür nehmen und nicht nur einmal im Jahr an Silvester oder an unserem Geburtstag. Ich sehe das, weil auch Jesus sich immer wieder Zeit nahm, allein zu sein, mit Gott zu sein, nachzudenken, zu beten, nach seinem Willen zu fragen. Reflexion ist gut und so ein neues Jahr ist, glaube ich, auch eine Chance, zu reflektieren und mit neuem Mut ins neue Jahr zu gehen. Und vielleicht auch aus Fehlern zu lernen vom alten Jahr. Und das wollen wir jetzt heute einfach mal gemeinsam machen. Und zwar gar nicht so viel. Vielleicht hast du dir am Anfang des Jahres gute Vorsätze gemacht über deine Ziele, was du mit deinem Körper machen möchtest oder einen Beruf erreichen möchtest oder. Sondern wir sind im Gottesdienst und ich möchte versuchen, dass wir gemeinsam wirklich einen Blick auf Jesus wagen und schauen, was hat er denn für Ziele für dich gehabt und auch für Ziele für dich im neuen Jahr. Und ich denke, wenn du mitdenkst, dann wirst du an so manchen Punkt kommen, wo du auch merkst, hey, da waren positive Sachen. Und wie reagieren wir dann auf Positives? Da sei einfach dankbar, freu dich an dem, was Gott dir geschenkt hat. Ja? Durch Gnade sind wir das, was wir sind. Auch wo Gott uns verändert hat, wo er uns beschenkt hat. Und hab Vertrauen, dass Gott dir, wie er dich in der Vergangenheit beschenkt hat, dich auch weiterhin beschenken wird und versorgen wird. Aber klar, wenn wir reflektieren, da kommt uns auch manches nicht so Schöne, Negatives in Sinn. Vielleicht Dinge, für die du jetzt erstmal selber gar nichts kannst. Sorgen, Krankheit, Leid. Da sind wir aufgerufen, Gott zu vertrauen. Werft eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. Darauf komme ich am Ende der Predigt auch nochmal zu sprechen. Aber ich möchte vor allen Dingen auch mit dir mal reflektieren und ja, dass wir jeder selber nachdenken, okay, wie haben wir eigentlich gehandelt? Und da möchte ich nicht das Ja irgendwie schlecht reden, ja, oder dass du dir jetzt alles schlecht machst. Aber vielleicht legt Gott manchmal auch den Finger in die Wunde. Und ich glaube, Gott ist ein guter Gott und dann tut er es nicht, um uns zu ärgern. Ja, oder um zu zeigen, hier, guck mal, das tut weh. Sondern wenn Gott den Finger in die Wunde legt, dann legt er eigentlich den Finger da rein, um diese Wunde zu heilen. Um sie zu verändern und Veränderung zu schenken und Dinge heil zu machen. Auch die Wunden, die wehtun. Und wie ist unsere Reaktion dann? Nun, ich glaube, eigentlich sollte sie so sein, auch am Ende des Jahres, wie sie eigentlich immer von uns als Christen irgendwie Gott erwartet, dass wir Buße tun, ja, dass wir von Herzen irgendwo auch umkehren, bereuen, umdenken und dann auch uns vornehmen, die Dinge im neuen Jahr anders anzugehen. Ja, wie es in der Apostelgeschichte 26 heißt, zu Buße finde ich einen sehr schönen Vers. Sie sollten von Herzen zu Gott umkehren, indem sie auch Werke tun, die der Buße würdig sind. Eine Frage, die mir eingefallen ist oder aufgefallen ist, die sich für mich sehr eignet zum Reflektieren, für uns als Christen, hängt für mich ganz eng zusammen mit der Zeit, die wir schon hinter uns gelassen haben, nämlich Advent, ja, Ankunft. Jesus wird wiederkommen und davon redet ja Jesus auch. Zum Beispiel in Lukas 12, 40 sagt er, darum seid ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus kommt eines Tages wieder, um alle Menschen zu richten, und er kommt überraschend. Und Jesus sagt ganz klar, hey, seid dafür bereit, seid zu diesem Augenblick bereit. Und für mich ist das so ein Punkt, wenn ich darüber nachdenke, was wäre, wenn Jesus genau jetzt, morgen, in einer Woche wiederkommt, bin ich dann bereit dafür? Eine Frage, wo ich anfange zu reflektieren, das, was ich, wie ich bisher gelebt habe. Bist du bereit? Hast du Freiheit, mit der Gemeinde zu beten, Herr, komm bald? Kannst du dich darauf freuen, dass Jesus wiederkommt? Erwartest du, dass Jesus wiederkommt? Kannst du davon ausgehen und hast du Vertrauen darauf, dass, wenn Jesus wiederkommt, er dir sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn? Oder macht dir das vielleicht Angst, weil du denkst, vielleicht bin ich in diesem Gleichnis, was Jesus gebraucht, der, wo Jesus sagt, du böser und du fauler Knecht. Das sind harte Worte, aber mich bringt das dazu zu reflektieren. Inwieweit bin ich treu? Inwieweit lebe ich für Jesus und habe das im letzten Jahr getan? Ich war vor einem Jahr noch nicht hier in der Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, worüber gepredigt wurde, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass am Anfang eures Jahres auch über die Jahreslosung gepredigt wurde. Wir haben sie schon an der Wand gesehen. Deswegen erübrigt sich die Frage, ob ihr sie kennt. Wer gelesen hat, kennt sie. Und da hieß es ja, oder da habt ihr wahrscheinlich auch Predigten oder eine Predigt dazu gehört, wo Gott verspricht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Genau, da sehen wir es nochmal mit diesem schönen Bild, wo Gott ein fleischernes, lebendiges Herz gibt. Und vielleicht reflektierst du gerade, wie es dir am Anfang des Jahres ging, als du diese Worte vielleicht gehört hast, gelesen hast, überall. Hattest du den Wunsch, dieses neue Herz zu bekommen? Und wie ist es jetzt im Rückblick auf dieses neue Jahr? Wie hast du Gott erlebt? Wir haben diese Verheißung, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wenn du an ihn glaubst, dann wird er schenken, dass du wiedergeboren wirst und dann wird er dir dieses neue Herz geben. Ja, als Christen haben wir dieses neue Herz und haben wir den Heiligen Geist. Und das Wesen von diesem neuen Herz ist es, dass es Gott liebt, dass es nicht mehr dass du nicht mehr dich selbst liebst, sondern dass du eigentlich sagen kannst, Gott, ich liebe dich. Hast du dieses Herz? Kannst du sagen, ja, Jesus, ja, Gott, ich liebe dich? Fragst du nach seinem Willen, nach Gottes Willen in deinem Leben und hast du nach seinem Willen in dem letzten Jahr gefragt? Hast du ein Herz, das für das Anliegen schlägt, was Gott hat? Dass du das, was du tust, wie du lebst, zur Ehre Gottes tust, wie es Gottes Anspruch ist, dass er sagt, tu alles, alles, was du tust, tu zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10. Und wenn du dieses Herz für Gott hast, dass du ihn liebst, dass du ihm Freude machen wirst, dann lesen wir auch ganz klar in der Bibel, dann hast du auch ein Herz für die Menschen um dich herum. Ja, wie Johannes schreibt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Das geht nicht. Ja, du kannst eigentlich nicht sagen, ich liebe Gott, aber dein Bruder oder deine Schwester oder dein Mitmenschen hasst du und es ist dir irgendwie gleich, dass du diesen Hass hast. Ich möchte mit dir nochmal in zweifacher Weise auf deine Beziehung gucken. Einmal schauen wir auf unsere Beziehung zu Gott nachher und jetzt aber erst nochmal auf unsere Beziehung als Menschen. Wir hatten in letzter Zeit einige Predigten darüber, ich möchte gar nicht nochmal alles aufrollen, ja, auf gar keinen Fall. Vielleicht hast du noch manche Predigten im Sinn, die dich angesprochen haben, wo dich Gott angesprochen hat, dich ermutigt hat. Und wo stehst du da? Wo stehst du nach diesem Jahr in deinen Beziehungen? In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in der Gemeinde? Investierst du dich in Menschen? Investierst du Liebe? Tust du Gutes? Schaffst du Frieden? Suchst du Frieden? Im Freundeskreis, in der Familie. Aber investierst du auch in Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Investierst du in Nichtchristen? Suchst du Beziehungen? Das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Ja, manchmal merken wir ja so, wir sind so verstrickt in unserem Alltag und wir haben ganz viel zu tun mit Leuten in der Gemeinde. Und unser ganzer Freundeskreis besteht manchmal nur aus Christen. Suchst du bewusst Kontakt, dass Menschen von dir oder ja, investierst du auch in Beziehungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen? Ein Text von Jesus, ein paar Worte von ihm, einfach mal, um drüber nachzudenken. Lukas 6. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Hast du im letzten Jahr in Beziehungen investiert, auch selbstlos investiert? Hast du für Leute gebetet, die dir vielleicht Hass entgegengebracht haben? Oder die dir feindselig gestimmt waren und hast du trotzdem für Frieden gebetet oder dich da hinein investiert? Und ich möchte auch einen letzten Punkt ansprechen zum Thema Beziehungen, der sicherlich auch nicht neu für euch ist, aber der so wichtig ist und der jede Beziehung von euch ausmacht und von mir ausmacht, das ist der Punkt, wie wir mit Vergebung umgehen. Letztens, als Adrian gepredigt hat, ist er schon darauf eingegangen, auf eine Geschichte, die ich nochmal kurz aufgreifen möchte. Nicht, weil ich jetzt dich irgendwie berichtigen will oder so, sondern weil mir noch ein anderer Punkt wichtig geworden ist. Weil er ja uns auch so einen Spiegel vorhält, wie wir vergeben. Matthäus 18 geht es ja darum, Jesus redet über unsere Gemeinschaft, wie wir einander lieben sollen, einander gewinnen sollen. Und dann bringt Petrus diese Frage auf, Jesus, wie oft sollen wir vergeben? Und dann antwortet Jesus, du sollst nicht nur 7-mal vergeben, wie Petrus es vorgeschlagen hat, sondern 70-mal 7-mal. Also sprich, Jesus sagt eigentlich, hey, du sollst immer und immer wieder bereit sein zum Vergeben. Du musst da nicht irgendwie, es gibt da keine geheimnisvolle Zahl, wann du aufhören sollst. Und dann erzählt er diese Geschichte von dem Königreich. Ja, sagt er, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also, Jesus bringt diese Geschichte überhaupt erst ins Spiel oder dieses Gleichnis, weil es ihm darum geht, dem anderen zu vergeben. Und in dieser Geschichte gibt es dann ja zwei Geldbeträge. Und um die geht es mir gerade. Zwei Geldbeträge und drei Rollen, drei Menschen. Den König, den Knecht und noch einen zweiten Knecht, den Mitknecht. Und Vermutlich geht es dir ähnlich wie mir, wenn wir diese Geschichten in der Bibel lesen, wo dann es um römische Talente, Denare und Drachmen geht, hat man erstmal keine Ahnung, was für Geldbeträge das sind und nicht immer schaut man vielleicht in die Fußnote oder schlägt hinten nach, was es heißen könnte. Aber gerade in diesem Gleichnis ist mir aufgefallen, dass es echt interessant ist, wenn man das mal umrechnet. Ich habe diese Beträge aus dem Gleichnis mal umgerechnet, wie hoch diese Beträge heute mindestens sein müssten, weil ich habe den Mindestlohn genommen und dann so ein, ja, wenn man 12 Stunden arbeitet, wie die Leute damals, dann ist so ein Tageslohn halt zu berechnen und dann kann man das umrechnen. Und ihr kennt wahrscheinlich, ich fasse die Geschichte ganz kurz nochmal zusammen, also das ist ein König, ein Diener, der Diener hat Schulden beim König, bettelt aber darum, dass der König ihm das vergibt und der König erlässt ihm einfach die Schulden. Dann hat aber dieser Knecht einen anderen Knecht, also hat einen Mitknecht und dieser andere Knecht schuldet ihm auch etwas. Und ihm zeigt er aber keine Barmherzigkeit, ihm vergibt er nicht. Und am Ende der Geschichte ist es so, dass der König davon Wind bekommt und der erste Knecht doch seine ganzen Schulden selber bei dem König abbezahlen muss. Und einer dieser beiden Beträge, also entweder der dem König geschuldet wird oder untereinander unter den Knechten ist, wenn man ihn heute umrechnen würde nach meinem System, 10.608 Euro, also fast 11.000 Euro. Ich leihe mir manchmal auch Geld bei Freunden, bei Kommilitonen. Mir ist eingefallen, ich schulde noch, glaube ich, vom Weihnachtsmarkt so 5 Euro für so eine Riesenbratwurst. Und ich muss unbedingt mal bei der Kommilitone nachfragen, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen kriege. Aber wenn ich mir vorstelle, 11.000 Euro jemandem zu schulden, das ist echt eine ganze Stange Geld. Und jetzt mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, diese 11.000 Euro, wer schuldet die wem? Ihr könnt gerne mal Augen zumachen. Ja, hast du vorweggenommen. Der Mitknecht dem Knecht. Okay, dann andere Frage an dich. Hast du ja mein Experiment zerstört. Was glaubst du denn, wie viel schuldet im Anfang der Knecht dem König? Bestimmt einen Millionenbetrag. Okay. Also in der Geschichte sind es diese 100 Denare, die der Knecht dem anderen Knecht schuldet. Und das ist 100 Tagelöhne. Und wenn man das mal so hochrechnet, dann wären das heute knapp 11.000 Euro mit dem Mindestlohn. Also je nachdem, wie viel du verdienst, kann es auch einiges mehr sein. Und der Knecht, der erste Knecht, schuldet dem König 10.000 Talente. Und ein Talent sind 6.000 Tagelöhne. Und wenn man das hochrechnet, dann wären das heute 6.364.800.000 Euro. Eine enorme Summe. Wie kann man sie sich vorstellen? Vielleicht kennt ihr kirchengeschichtlich wichtiges Datum 313, Konstantinische Wende. Konstantin, der Kaiser, macht das Christentum zur Staatsreligion, ist über 1700 Jahre her, also über 1700 Jahre. Wenn du im Jahr 313 geboren werden würdest und jeden Tag deines Lebens 10.000 Euro ausgibst, ja, 10.000 Euro ist ungefähr so viel, wie der Knecht dem anderen Knecht schuldet, wenn du das jeden Tag ausgeben würdest, würdest du noch heute, über 1700 Jahre später, 145 Millionen Euro übrig haben. Anders gesagt, wenn du diese Summe an Geld in 1-Euro-Stücken nebeneinander legst, dann könntest du eine Strecke zusammen machen, die 3,7 Mal um den ganzen Globus reicht. Die Schulden, die der Knecht dem anderen Knecht gegenüber hat, wären nur 246 Meter. Ja, das ist die Dimension von den Zahlen, von den Beträgen, die Jesus hier gebraucht. Ich glaube, diese 246 Meter, die würden vielleicht nicht mal zum Sonnenhof reichen. Vielleicht gerade so. Ich glaube, dieser Punkt von der Geschichte ist nicht unbedingt, dass der Knecht dem anderen Knecht sehr wenig schuldet. Ja, es sind nicht nur 10, 20, 50 Euro, was wir mal so eben dem anderen schulden, sondern es sind über 10.000 Euro, das ist viel Geld. Aber der andere Betrag, der ist aberwitzig groß. Niemals könnte der Knecht diesen Betrag dem König zurückbezahlen. Ja, wie lange soll der arbeiten? Dafür reicht sein Leben nicht aus. In der Realität reicht ein Menschenleben eigentlich nicht mehr aus, um diesen Betrag sich überhaupt verschulden zu kommen, ja, zu Schulden kommen zu lassen. Ich finde es interessant, dass dieser Betrag aber auch zwischen den Knechten nicht gering ist. Ja, die Schulden sind nicht wenig. 100 Tage für jemanden zu arbeiten und jemandem das zu schulden, ist nicht wenig. Und dieser Betrag steht ja dafür, was wir Menschen uns gegenseitig schulden. Ich glaube, Jesus weiß, wenn du Situationen hast in deinem Leben, wo Menschen sich an dir versündigt haben, dass diese Schuld nicht unbedingt klein ist. Jesus sagt nicht, du musst dem anderen vergeben, weil das, was er dir angetan hat, eigentlich nichts ist. So als wären es Peanuts, weil es nur die 5 Euro sind. Sondern vielleicht sind es wirklich diese 10.000 Euro. Ja, wir Menschen können einander schwer verletzen. Sünde tut weh. Eltern können sich an Kindern verschulden, die das ganze Leben prägen. Und das können wir alle untereinander. Es geht nicht darum, dass wir einander vergeben sollen, weil die Sünde vom anderen eigentlich nichts ist und wir das so leicht abtun können. Sondern der Punkt von diesem Gleichnis von Jesus ist, dieser enorme Unterschied zwischen den Beträgen. Ja, keiner von uns hat es verdient, dass Gott uns das vergibt. Und keiner von uns könnte diese Schuld jemals abbezahlen, würden wir uns noch so sehr anstrengen. Aber weil Gott uns diese Schuld vergibt, sind wir es dem anderen schuldig, auch zu vergeben. Mag die Schuld des anderen uns gegenüber noch so groß sein und noch so schwer wiegen. Ich weiß nicht, worüber du gerade nachdenkst, ja, ob du so deine Beziehungen mal im Kopf nach durchgehst, wo vielleicht auch Unfrieden ist und wo du denkst, eigentlich müsste der andere auf mich den Schritt zugehen und mir vergeben. Oder vielleicht hast du es schon längst zur Seite geschoben, weil du sagst, ach, zwischen uns wird nie Frieden sein. Ich glaube, Gott ruft uns immer auf zum Frieden und Gott ruft uns immer auf zur Vergebung. Selig sind die, die Frieden stiften. Möchtest du das? Möchtest du dieser Knecht sein, der dem anderen Knecht vergibt? Auch seine 10.000, 100.000 Euro? Einer von uns muss immer den ersten Schritt machen. Und ich glaube, jeder von uns Christen ist berufen, den ersten Schritt zu machen, weil wir berufen sind, Jesus Ebenbild auf Erden zu sein. So viel vielleicht zu deiner Beziehung und zu unserer Beziehung zu unserem Nächsten. Und noch kurz möchte ich darauf eingehen, wie es eigentlich in deiner Beziehung zu Gott ausgeht. Hast du dich mal gefragt, wie war das letzte Jahr für dich und Gott? Ja, wo stehst du in deiner Beziehung Gott? Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott aus? Bist du darin gewachsen? Oder ist deine Liebe und dein Vertrauen auf Gott weniger geworden? Wenn du dir das bildlich vorstellst, hast du dann Schritte auf Gott zugetan? Bist du ihm näher gekommen? Oder hast du dich vor ihm entfernt? Oder denkst du, du bist stehen geblieben? Es ist alles so, wie es war, ist nicht schlimm und ist auch nicht gut. Vielleicht ist dieser Stillstand eigentlich nur ein Märchen. Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ist mir hängen geblieben, dass es eigentlich in unserer Beziehung zu Gott gibt es keinen Stillstand. Ja, wenn wir mit Gott in der Beziehung sind, dann werden wir auf ihn zugehen. Und wir haben zahllose Verheißungen in der Bibel, die das bestätigen. Ja, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Wenn du mit Jesus in Beziehung bist, dann wirst du ihm näher kommen. Das sieht nicht immer rosarot aus, ja, dass du immer eine Freude an Gott hast. Aber vielleicht sind es gerade die Zeiten von Leid, von Prüfung, von Versuchung, wo du Gott dennoch näher kommst. Und weil darin eine Chance liegt. Liebst du Gott? Spiegelt dein Leben diese Liebe zu Gott wider? Hast du Freude daran, Gott anzubeten? Hast du Freude daran, für Gott zu leben? Hast du dieses Herz in dir, wovon wir gehört haben in der Jahreslosung und wo Gott davor sagt, ich möchte euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen reinigen? Gibt es Götzen in deinem Leben, wo du eigentlich, wenn du mal ehrlich darüber nachdenkst, merkst, da bin ich, da sind mir andere, da sind irgendwelche anderen Maßstäbe, mein Beruf, irgendetwas wichtiger als Gott? Gibt es irgendeinen Bereich, wo Gott dir vielleicht sagen möchte, vertrau mir diesen Bereich an, auch im neuen Jahr? Vielleicht ist es auch mal Zeit, eine ehrliche Frage zu stellen, hast du überhaupt diese Reinheit vor Gott? Hast du dieses neue Herz? Hast du schon mal wirklich dich bekehrt, ja, dich von deinen Sünden abgekehrt und dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Weil um rein zu sein, brauchst du Jesus. Das ist kein Gottesdienstbesuch. Das ist nicht irgendwie, dass deine Eltern oder andere für dich glauben, sondern du brauchst Jesus. Und hey, wenn jetzt oder heute der Tag ist, wo du mal reflektierst und denkst, eigentlich, ich höre so viel von Jesus, aber eigentlich habe ich ihm mein Leben nie anvertraut. Wenn du das dieses Jahr noch machst, dann ist das Jahr 2017 auf jeden Fall ein gewonnenes Jahr, ein wunderbares Jahr. Wenn wir wegschauen von unserem Ziel auf Gottes Ziel, dann ist es vor allen Dingen, lerne Gott kennen, ja, erfahre du seine Gnade, seine Liebe, freu dich daran, aber mach auch anderen das, was du von Gott weißt und kennst und erfährst, bekannt. Und natürlich, wenn du ein Blinder, kann kein anderen Blinden führen, sagt Jesus. Ja, ich kann nichts bezeugen, was ich nicht selber erlebt habe. Ich kann niemandem bekennen, oder du kannst niemanden bekennen, den du nicht kennst. Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du ihn nicht bekennen. Aber ruh dich nicht darauf aus, wenn du als Christ denkst, ich weiß eigentlich noch viel zu wenig von Gott. Dann lerne Gott kennen. Wir haben sein Wort, wir haben die Bibel. Und vielleicht reflektierst du auch, mein, wie weit war das Jahr 2017 eigentlich ein Jahr, wo ich Zeit investiert habe, Gott näher kennenzulernen, sein Wort näher kennenzulernen. Und vielleicht ist es so ein neues Jahr, echt ein guter Zeitpunkt auch zu sagen, hey, dieses Jahr lese ich mal die ganze Bibel durch, weil ich das eigentlich noch nie gemacht habe. Aber weil ich nicht nur Sachen hören möchte von Gott, sondern weil ich ihn selber kennenlernen möchte, wie er wirklich ist. Und vielleicht ist einfach für dich in irgendeinem Bereich, den dir selber in den Kopf kommt, neue Zeit dazu, bewusst Gott zu sagen, hey Jesus, ich möchte dir vertrauen. Jesus, dein Wille ist gut, dein Wille ist das, was mich wirklich glücklich machen wird und darauf möchte ich vertrauen. Vielleicht kostet es dich etwas, vielleicht sollst du etwas aufgeben für ihn, aber dass du neu Vertrauen für ihn fasst, dass das, was er für dich hat im neuen Jahr, wirklich gut für dich ist. Und vielleicht geht es aber auch sogar darüber hinaus, dass du sagst, hey Gott, eigentlich, ich weiß, das, was du mir geben wirst, ist gut, aber in erster Linie soll es und will es mir doch gar nicht darum gehen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, sondern dass du geehrt wirst mit meinem Leben. Weil das unser Auftrag ist und weil darin alle Kraft liegt, wenn wir sagen können, ich mache das, was Gott ehrt. Weil dann, und das ist mein letzter Punkt, können wir mit Zuversicht und Vertrauen in das Jahr 2018 gehen. Davon bin ich überzeugt. Manchmal, ehrlich gesagt, frage ich mich, wenn ich uns Christen so anschaue, ob wir nicht eigentlich viel positiver gestimmt sein sollten. Ja, viel optimistischer. Wenn es irgendeine Gruppe gibt unter den Menschen, dann sollten das nicht die Reichen sein oder die Fußballer oder, keine Ahnung, von irgendeiner anderen Religion, sondern wenn es Leute gibt, die eine positive Lebenseinstellung haben, dann sollten das doch wir Christen sein, oder? Wir wissen, es ist nicht alles gut, aber wir haben so viele Verheißungen, so viele Versprechen von Gott für unser Leben. Ich habe dieses Lieblingslied als Kind in der Gemeinde, war immer dieses, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir haben einen Grund, uns an Jesus zu freuen, selbst wenn alle anderen Freuden eigentlich der Welt schwinden. Und wir müssen nicht bekümmert sein. Gott schenkt uns Kraft, wenn wir seine Ziele erreichen wollen. Zwei Verse dazu. Einen, den ihr sicherlich oft schon dieses Jahr gehört habt, aber der auch so schön ist. Matthäus 6, 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zugefügt werden. Könnte das ein Motto für dich, eine Jahreslosung für das Jahr 2018 sein? Ich möchte zuerst danach trachten, dass Gottes Wille geschieht und dann weiß ich, wird er für mich sorgen. Dann muss ich mir selbst keine Sorgen machen. Und Lukas 11, 13, ein wunderbares Versprechen, finde ich, von Jesus. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wenn du Gott darum bitten wirst, wird er dir den Heiligen Geist geben. Und vielleicht klingt das für dich, Heiliger Geist, so abstrakt und wunderbar und irgendwie nicht verständlich, aber es meint ja eigentlich einfach, dass Gott sich selbst dir gibt. Der Heilige Geist, der in dir wohnt. Der Heilige Geist, der Tröster ist. In Momenten, wo du Trost brauchst. Der Heilige Geist, der Geist der Kraft ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat und dir Kraft geben wird, wo du Kraft brauchst, um Gottes Ziele zu verwirklichen. Der Geist der Weisheit, wo du weise Entscheidungen zu treffen hast, der Geist, der Frieden gibt, wo du dir Frieden wünschst und der Geist, der auch Vergebung möglich macht und dir die Kraft dafür geben wird. hab bei diesem Jahreswechsel Jesus im Blick. Jesus im Blick, im Blick auf das Vergangene, was hinter dir liegt, das Schwere, das Schöne, dankbar und voller Vertrauen und im Blick auf das, was im Jahr 2018 kommt. Wenn du Jesus vertraust, dann hast du allen Grund, dir keine Sorge zu machen, sondern mit Vertrauen, Zuversicht und positiv gestimmt mit Freude ins neue Jahr zu schauen. Amen.